Guten Morgen, ihr Lieben, hier im Raum und online. Und auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber wir sehen uns ja dieses Jahr das erste Mal hier. Und insofern kommt von meiner Frau und von mir natürlich noch Gottes Segen zum neuen Jahr 2022. Aber verrückt, wie die Zeit vergeht. Da haben wir gerade noch angestoßen aufs neue Jahr. Jetzt haben wir schon bald wieder Februar. Die Zeit rennt. Das ist wirklich unfassbar. Ihr Lieben, wir wollen einsteigen. Ein neues Jahr, eine neue Predigtreihe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Könnt ihr euch noch erinnern, was vor 2 Jahren war? Vor 2 Jahren. Sagen wir ein bisschen mehr als vor 2 Jahren. Ja. Da gab es noch keine Masken. Könnt ihr euch an diese guten Zeiten noch erinnern? Keiner musste Masken tragen. Es war alles normal. Es war alles easy. Völlig, schon über 2 Jahre her. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir leben in diesen verrückten Zeiten, wo laufend sich ja Regeln über die 2 Jahre verändert hatten. Wo du manchmal nicht wusstest, wann gilt jetzt wo was. Stimmt's nicht? Man kam gar nicht mehr hinterher. Man war verwirrt und es war wirklich kompliziert und mittlerweile, also es, wirklich, wir haben Kontakt zu vielen Menschen, aber die Leute wirklich, manche sind so verwirrt, manche sind so gefrustet und manche haben einfach mittlerweile eine Ich-hab-keinen-Bock-mehr-Mentalität. Ich weiß nicht, ob was auf euch zutrifft, aber irgendwie sind die Leute es langsam leid, ja, das ist irgendwie so zu spüren. Und es gibt so viele Fragen, die uns da innerlich bewegen und beschäftigen. Also alle Welt da draußen und uns Christen natürlich auch und vielleicht uns Christen sogar noch mehr. Ach, und dann solche Fragen wie, wann ist denn endlich mal Schluss mit diesen ganzen Maßnahmen? Stimmt's? Wann können wir endlich mal die Masken eintüten wieder? Wann können wir mal ganz normal irgendwo hingehen? Und ist der Scheitelpunkt jetzt mal langsam erreicht dann im Februar und die Sache geht runter und es entspannt sich? Oder, das ist die Frage, ne? Oder kommen da weitere Mutationen, die noch viel gefährlicher und tödlicher sind? Wir sehen uns alle nach Normalität zurück. Andererseits fragen sich manche schon, wird es überhaupt noch so etwas wie die alte Normalität, die wir kannten, wird es das überhaupt noch mal geben? Ja, das ist ja. Okay, ich werde euch zum Ende der Predigt eine wichtige Frage stellen. Ich brauche diese Folie jetzt an der Stelle mal. Die kommt zum Schluss, wenn ich mehr zum Abbiege, dass wir zum Ende kommen, kommt die nochmal. Die Fragen, es geht dann darum, ihr sollt euch Gedanken machen. Ihr habt jetzt während der ganzen Predigt Zeit, euch Gedanken zu machen über diese Frage. Es geht um diese Predigtreihe, die ich halte, Zukunftsperspektiven. Und zwar wirklich so, wie es da steht. Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Ne? Haben wir welche und wenn, sind die gut? Also Zukunftsperspektiven zwischen Fürchten, Fragen und Freuen sozusagen. Und dann ist das Thema heute das erste, Zeiten richtig beurteilen. Also geistlich, die Zeit, in der wir leben, richtig beurteilen. Und meine Frage ist, wir haben jetzt schon ein Fünftel ungefähr vom 21. Jahrhundert erlebt, etwas mehr, wir sind schon im 22. Jahr angefangen. Wie wird sich das 21. Jahrhundert weiterentwickeln? Was kommt da noch auf uns zu? Die Frage ist 1, 2 oder 3, wie die Kindersendung. Früher mit Michael Schanzer, kennt ihr noch? Wo die Kinder springen mussten. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Und hier ist er. Erwartet ihr, dass das angefangene 21. Jahrhundert sich besser entwickelt als das letzte, als das 20.? Erwartet ihr, dass es ähnlich verlaufen wird wie das 20. und denkt, da waren 2 Weltkriege. Und wir, die wir danach in der zweiten Hälfte 20. geboren wurden, wir haben dann die goldenen Aufbaujahre, Jahrzehnte miterlebt. Ihr versteht, die erste Hälfte war sehr heftig im 20. Jahrhundert. Und wenn es ähnlich wird, dann hätten wir noch krasse Sachen zu erleben im 21. Oder meint ihr sogar, das wird sogar noch schlechter als das 20. Jahrhundert? Also ganz ehrlich, wovon ihr innerlich überzeugt seid. Und wir machen das dann so, hier im Raum kann man per Handzeichen abstimmen und online habe ich mich ja erkundigt, ihr habt die Möglichkeit, euch dann zu melden, ne? Und das mitzuteilen eins, zwei oder drei. Also eins besser, zwei ähnlich, drei wird schlechter. Okay, da kommen wir nachher drauf zurück. Jetzt kommen wir zum Bibeltext für diesen ersten Teil, die Zeiten richtig beurteilen. Der Text steht im Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 54 bis 56. Und ich lese nach der Menge-Übersetzung. Jesus spricht dazu Volksmenge. Wenn ihr Gewölk im Westen aufsteigen seht, dann sagt ihr sogleich, es gibt Regen. Und es kommt auch so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird heiß werden. Und es kommt auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels versteht ihr richtig zu beurteilen. Wie kommt es denn, dass ihr die gegenwärtige Zeit nicht richtig beurteilt? Okay, das ist wirklich krass, was Jesus hier sagt. Und wir konzentrieren uns mal auf den letzten Teil von Vers 56. Menge sagt an dieser Stelle, hey, er kritisiert sie, Jesus, die Menschen in Israel, sein altes Bundesvolk. Wie kommt es, dass ihr die gegenwärtige Zeit nicht richtig beurteilt? Und jetzt brauchen wir mal die anderen Übersetzungen. Ich habe überlegt, ob ich das vom Griechischen, aber es ist fantastisch, wie die anderen Übersetzungen das dann rausarbeiten. Und zwar nach der guten Nachricht, nach das Buch und nach der Einheitsübersetzung. Da habe ich auch eine Folie oder etwas vorbereitet. Genau. Das ist einmal nach der guten Nachricht, die sagt diesen Vers, und da kommt sehr gut auch raus, da sagt Jesus ja zu ihnen, warum versteht ihr dann denn nicht, wenn ihr die natürlichen Dinge beurteilen könnt, warum versteht ihr dann nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Das Buch auch wird nochmal deutlicher. Hey, wie kann das denn sein? Das Natürliche versteht ihr, aber dass ihr diese besondere Gotteszeit nicht erkennen könnt. Vers 56b nach der Einheitsübersetzung. Warum könnt ihr diese Zeit der Entscheidung nicht deuten? Und er ist ja richtig krass, ne? Manchmal haben wir so ein Bild von Jesus im Kopf, wo Jesus so diese romantischen Hollywood-Filme, wo er mit blonden Haaren und blauen Augen und so liebevoll, und er schwebt fast über den Boden und er ist ja, oder wir haben so einen Ökolatschen-Jesus, so ein Softie-Weichei vor Augen. Und den Jesus in den Evangelien, den Jesus der Bibel, der ist manchmal krass, findet ihr nicht auch? Wie der manchmal mit den Menschen, ihr Heuchler, oh boah, was sagt der hier? Die natürlichen Dinge habt ihr drauf. Und die Frage ist erstmal, hey, wir kümmern uns erstmal jetzt um die historische Bedeutung. Was bedeutet das, was Jesus jetzt historisch zu seinem Volk Israel gesagt hat? Jesus geht auf Gegebenheiten, die von der Geografie, also der Lage Israels am Mittelmeer und eingebettet sonst von der arabischen Ostseite und von der Südseite Sinai, also viel von Wüsten eingebettet. Er geht von diesen Bedingungen ein, geografisch, dass sich das Wetter und die geografische Lage Israels, dass sich das bedingt. Und die Leute, die da leben, die kennen sich natürlich aus. Wenn der Wind von Westen, also vom Mittelmeer kommt, dann kommt fast immer Regen. Ne, ist völlig klar. Das wussten die. Sind Erfahrungswerte. Kommt der Wind vom Mittelmeer, vom Westen, kommt Regen. Kommt der Wind vom Süden, von der Sinai-Halbinsel, von den Wüsten dort, oder kommt der südöstlich, von der arabischen Seite, kommt der Wind aus den Wüstengegenden. Und der sitzt da. Das erleben wir ja manchmal auch. Wenn diese afrikanische Föhn, heißt da, glaube ich, ne, über die Alpen kommt und dann es hier warm wird. Das ist diese Sahara-Luft. Und das kannten die eben von Arabien und der Sinai-Halbinsel. Also er sagt mit anderen Worten, hey, in der natürlichen Welt seid ihr Experten und kennt euch bestens aus. Ihr seid ganz und gar nicht dumm. Aber dann, wo er so scharf wird, ey, ihr Heuchler, denkst, warum ist Jesus so krass? Er redet hier zu seinem alten Bundesvolk. Er sagt, ihr seid nicht irgendwelche Heiden, ihr seid mein Volk. Ihr habt Kenntnis über die Dinge auch in der geistlichen Welt. Ihr seid keine ungelehrten Heiden. Ihr seid schon von Kindheit an in allen geistlichen Lehren des Gesetzes und der Propheten unterwiesen worden. Ihr seid nicht nur Experten in der natürlichen Welt. Wenn es überhaupt um geistliche Fragen geht, dann gibt es nur ein Volk auf dieser ganzen Erde, was ein Volk von Experten sein kann, weil sie gelehrt und unterwiesen worden sind in den Schriften und Propheten von Kindheit an. Und das seid ihr, mein Volk Israel. Wenn jemand weiß, was die Stunde geschlagen hat, dann könnt ihr das geistlich wissen. Und zwar nur ihr. Ihr müsst das sogar wissen, nicht nur könnt. Und deshalb ist eure Schuld umso schwerwiegender. Und deshalb ist Jesus so krass in seiner Formulierung. Ihr Heuchler. Und die Zeichen der Zeit waren eindeutig. Was passierte nämlich? Blinde sehen. Lahme gehen. Taube hören, Stumme sprechen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das war prophetisch angekündigt, dass das passiert, wenn der Messias kommt. Und diese Zeichen haben sie alle miteinander gesehen. Und wo dann die Pharisäer gefragt werden vom Volk, ja, was ist das denn jetzt? Wer ist denn? Wir wissen es nicht, haben sie behauptet. Könnt ihr alles nachlesen in den Schriften. Und deshalb ist das viel schlimmer, weil Jesus sagt, wenn ihr nicht sehen werdet, aber ihr wisst diese Dinge, ihr könnt, ihr müsst diese Dinge wissen, aber sie haben die Augen verschlossen. Es war wie, als ob sie das Volk mit geistlicher Blindheit geschlagen wäre. Es ist so fürchterlich. Stellt euch das mal vor. Die damalige Generation der Gläubigen, des alten Bundesvolkes, haben in der Mehrzahl das erste Kommen ihres Messias verpasst. Das muss man erstmal sacken lassen. Und zwar alle Experten noch viel schlimmer als das einfache Volk. Das einfache Volk war Jesus ihr zugetan. Können wir alles in den Evangelien erkennen. Die Experten haben alle komplett in der Deutung der Zeichen versagt. Die komplette Leiterschaft, die politische Leiterschaft, alle Gelehrten und Schriftgelehrten, wir würden heute sagen, die Wissenschaftler und die Experten und sogar die geistlichen Autoritäten, sie haben alle versagt und die Zeiten nicht erkannt und die Zeiten nicht richtig beurteilt. Das ist katastrophal. Sie haben deshalb falsche Schlüsse, falsche Deutungen. Es ist so schrecklich. Sie erkannten die besondere Gotteszeit, die Zeit der Heimsuchung, die Zeit der Entscheidung in der Mehrzahl nicht. Und die Bibel sagt, das ist einer dieser schrecklichsten Bibelverse, wenn es um das Volk der Juden geht, im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nicht auf. Stellt euch das mal vor. Es geht hier nicht um die ganze Welt. Es geht um sein Bundesvolk. Die haben es nicht gesehen, nicht erkannt und haben das erste Kommen des Messias verpennt. Die haben es nicht erkannt. Jetzt kommen wir, und das ist für uns ja sehr interessant, zur zweiten, zur aktuelleren Bedeutung. Was bedeuten diese Worte für unsere Generation, das neue Bundesvolk, für die Gemeinde Jesu? Was bedeuten diese Worte für uns? Werf noch mal den Text von Menge ran, also den ersten, ja genau. Wenn Jesus das zu uns sagt, er sagt das auch zu uns heute als neues Bundesvolk. Jetzt übertragen, ihr seid heute die Generation, die Israeliten kann sich mit ihrer Geografie aus, er würde zu uns sagen, ihr seid die Generation, die von der Schulbildung, der wissenschaftlichen Forschung mehr, eine höhere Qualifikation hatte als jede Generation vor euch. Das stimmt, Leute. Das Wissen, was es mittlerweile auf diesem Planeten gibt, ist gigantisch. Wenn eine Generation sagen kann, wir kennen uns im Natürlichen, im Naturwissenschaftlichen aus, dann ist es unsere Generation. Und so müssen wir das übertragen. Jesus sagt, ihr seid Experten in der natürlichen Welt, die ergreifen, anfassen, fühlen können. Da seid ihr Experten. Und wenn er dann zu aller Heidenwelt sprechen würde, klar, die können geistliche Dinge nicht deuten, aber wenn er dann zu uns, den Christen, dem neuen Bundesvolk sprechen würde, hey, Ihr kennt euch im Natürlichen aus und auch ihr, die meisten von euch, sind von Kindheit an oder jungen Jahren an, wo ihr zum Glauben gekommen seid, seid in den Schriften unterwiesen. Hey, seid doch keine Heuchler. Ihr kennt euch überall aus und ihr kennt euch auch geistlich aus. Wie kann das sein, dass ihr die Zeiten nicht richtig beurteilt? Machst die anderen Verse nach den anderen Übersetzungen nochmal rein. Dankeschön. Es kann doch nicht sein, dass ihr, mein Volk, meine Kinder, die Ereignisse dieser Zeit, die das ankündigen, was für eine Zeit ist, dass ihr das nicht begreift. Es kann doch nicht sein, dass ihr diese besondere Gotteszeit nicht erkennen könnt. Es kann doch nicht sein, dass ihr die Zeit der Entscheidung nicht deuten könnt. Das kann doch gar nicht sein. Und das ist krass, weil die Bibel sagt doch ganz klar, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Wenn Sie im alten Bund die Schriften und Propheten haben, haben wir auch. Im alten Bund hatten aber nur einige besonders gesalbte Leute den Heiligen Geist, stimmt es? Könige, Priester und Propheten. Jetzt sagt Gott, ihr mein Volk, ihr habt nicht nur die Schriften. Die Bibel sagt das im Johannesbrief und so weiter. Alle, ihr habt alle die Salbung vom Herrn empfangen. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehre. Ihr habt den Geist der Wahrheit in euch empfangen und ihr habt das Wort der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit schließt euch das Wort der Wahrheit auf. Wir sind Privilegierte. Weißt du, dass du privilegiert bist? Wow. Er sagt, hey, als mein Volk solltet ihr geistlich hellwach sein. Ihr solltet die Geschehnisse und mein Wort genau betrachten und diese Zeiten richtig beurteilen. Und der Herr hat immer gute Absichten, denn seine Absichten sind, dass es seinem neuen Bundesvolk nicht genauso schrecklich ergeht wie dem alten Bundesvolk, die sein erstes Kommen zu großen Teilen verpasst hatten. Der Herr ist so voller Liebe und so voller Sehnsucht, dass sein neues Bundesvolk diese Zeiten versteht und seine Ankunft nicht verpennt. Amen. Der Herr möchte das nicht. Er wird alles daran setzen, uns wach zu machen, dass wir diese Zeiten erkennen und vor allem geistlich richtig deuten. Und wir sollten viele Fragen stellen. Ich habe gerade in meinen WhatsApp-Status von der Sesamstraße Ernie und Bert reingestellt. Ja, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir müssen lernen, in unserem Leben die richtigen Fragen zu stellen. Und wir sollten als Christen das laufend tun, denn nur wer die richtigen Fragen stellt, kann an die richtigen Antworten kommen. Deshalb ist das so wichtig. Wir sollten uns fragen, was geschieht gerade auf der Welt? Was passiert politisch, gesellschaftlich, pandemisch, endemisch, wissenschaftlich? Aber vor allem sollten wir uns auch fragen, was müssen wir theologisch und besonders eschatologisch mit der Lehre der Endzeit von den letzten Dingen, was müssen wir unbedingt klären und anpacken? Denn ihr, liebe Leute, das will ich mal gleich klarstellen, an den wilden Spekulationen im Internet, was da für ein Hype abgeht, werden wir uns nicht beteiligen. Amen. Wir werden ganz sachlich und nüchtern in der Schrift und durch die Offenbarung des Heiligen Geistes sehen, was macht Gott uns klar. Und wir werden dabei ruhig und wir werden nicht aufgeregt. Wir kommen in der Gegenwart Gottes zur Ruhe. Und mich beschäftigt das seit Wochen und seit Monaten. Und ich habe gemerkt, ich muss das verarbeiten. Ich muss eine Predigt darüber machen. Und ich begeistert es selber. Ich bin schon in mehreren Teilen. Ich habe schon eine Nacht gar nicht geschlafen, die ganze Nacht durchgearbeitet, von Freitag auf Samstag. Ich bin um 6:30 morgens dann ins Bett gekommen, weil mich das nicht mehr loslässt. Es bewegt mich, mein Herz ist ganz voll von diesen Dingen. Vielleicht habt ihr das bei euch im Bekannten- und Freundeskreis auch mitbekommen. Wir haben es nur entfernt in unserem direkten Umfeld, zum Glück nicht, aber wir haben mitgekriegt durch Gespräche, dass ich ja mittlerweile in Bekannten- und Freundeskreisen richtig gestritten und gezofft wird. Habt ihr das auch mitgekriegt? Ich habe das durch Pastorenkollegen und so weiter erfahren. Selbst in Gemeinden und Hauskreisen, da sind die Menschen aneinander geraten. Es kam zu ernsthaften Streitereien und Zerwürfnissen. Es gab Hauskreise, die Jahrzehnte zusammen waren, die gesprengt worden sind. Habt ihr das auch vielleicht gehört? Es ist krass, Leute, was da abgeht in unserer Gesellschaft und in Gottes Volk. Das kann doch nicht sein. Und ich bin im Gespräch mit Menschen ganz unterschiedlichen Meinungen und Positionen, aber ich möchte zu meiner Position mal etwas klarstellen, was so war, was so ist und was auch so bleibt. Ich möchte anderen Menschen immer zuhören. Ich möchte ihre Meinung, wenn sie nicht völlig abgedreht ist, stehen lassen. Ich möchte auch versuchen, sie zu verstehen. Ich möchte nachhaken, wie sie zu diesen Ansichten kommen, womit sie diese begründen. Und ich möchte zwischen den Meinungen oder Ansichten, die wir bei den Menschen erkennen, ich möchte dazwischen immer vermitteln. So sehe ich meine Position. Und ich möchte, und das habe ich bisher auch immer gemacht, klar machen, uns allen klar machen, hey, keiner von uns ist Gott, stimmt's? Du bist nicht Gott und ich bin nicht Gott. Keiner von uns ist allwissend. Keiner von uns hat alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und keiner hat für sich die Wahrheit gepachtet. Wir brauchen einander und können voneinander profitieren. Denn unsere Einzelerkenntnis ist immer nur Stückwerk, stimmt's? Es geht immer nur von Erkenntnis zu Erkenntnis. Das ist in der Wissenschaft so und das ist auch in geistlichen Dingen so. In der Wissenschaft, da haben sie schon gesagt, ah, das ist es. Und da mussten sie ein paar Jahrzehnte oder so widerrufen. Und auch bei uns ist es manchmal, ach, das war gar nicht so. Leute, es ist immer Stückwerk, Vorsicht. Und wir leben und praktizieren das auch so in unserer Familie. Und da muss man lernen, ihr Lieben, man diskutiert doch nicht, um Recht zu haben. Auch ich musste das lernen. Das muss jeder lernen. Sondern wir diskutieren, um Beziehungen zu pflegen, um miteinander im Gespräch zu sein. Wir diskutieren, um miteinander zu lernen. Amen. Darum geht es. Wir halten nicht einander Monologe, unsere Vorträge in Gesprächen, sondern wir hören einander zu und dann lassen wir den anderen auch sprechen. Günther Oehrlich, also der Hauptpastor von der Kirchhammer Gemeinde EFG, und ich, wir hatten vor Monaten, ich glaube es war im September, als das Wetter noch so toll war, einen Spaziergang und ein sehr langes Gespräch miteinander. Das war sehr spannend, sehr intensiv, auch gerade über diese ganze Thematik. Und wir waren uns sehr einig, dass solche Themen uns Christen auf keinen Fall auseinanderbringen dürfen, sondern im Gegenteil, dass uns das noch enger zusammenschweißen muss. Stimmt's? Da waren wir uns total einig. Und deshalb gebe ich an dieser Stelle zwei richtig gute Predigtempfehlungen weiter. Die eine ist von Günther Oehrlich. Das war am, kann man sich gut merken, 10.10. letzten Jahres, 10.10.21. Die richtigen Kämpfe kämpfen. Da habe ich zu Günther gesagt, ich mache hier gerade in Göppingen eine Reihe über geistlichen Kampf. Schade, den Teil hätte ich auch selber gerne gehalten. Ja, das habe ich ihm wirklich gesagt. Wir waren da und ich war begeistert. Die richtigen Kämpfe kämpfen. Er erklärt, wie man seine Kraft in verrückte Diskussionen, wie man seine Kraft verpowern kann. Das ist so eine gute Predigt. Hört sie euch gerne an. Günther Oehrlich, die richtigen Kämpfe kämpfen vom 10.10. letzten Jahres. Und eine Predigt von Leo Bigger, kennen manche von euch, von der ICF Zürich, International Christian Fellowship Zürich. Wie durchschaue ich den Antichristen? Manche kennen ihn von euch, auch absolut hörenswert. Und er erklärt, wie der Teufel und der Geist des Antichristen die Gesellschaft und auch die Christenheit spalten will, die Familien spalten will. Absolut hörenswert. Leo Bigger, ICF Zürich, wie durchschaue ich den Antichristen? Und bevor wir unsere aktuelle Situation, in der wir ja weltweit sind, nicht nur in Deutschland, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier nicht nur etwas Regionales, etwas Nationales, wir haben mit etwas Globalem zu tun, etwas Weltweitem. Bevor wir das mikroskopisch betrachten und sezieren und isoliert nur betrachten, möchte ich mit euch etwas machen. Und zwar, wir zoomen mal raus aus der Mikroskopperspektive von uns selbst, von Deutschland vielleicht nur und auch von unserer aktuellen Zeit. Und wir überblicken mal, wir vergleichen mal das letzte Jahrhundert und das angefangene 21. Jahrhundert miteinander. Und ja, das wird spannend. Und da steigen wir mit ein. Nächste Folie mit dem großen Schiff. Also, wir betrachten und beurteilen mal das letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, damit wir irgendwie zu etwas finden, womit es uns angefangen hat. Das 20. Jahrhundert, was war da los? Und interessant ist, ich habe mich da mal ganz intensiv mit auseinandergesetzt, schon vor einigen Jahren. Ich habe mir Dokumentarreihen angeguckt über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und als der ausgebrochen war. Und es ist völlig irre. Denn vor ca. 120 Jahren, also als das Jahr 1900 begann, sind die Leute mit folgender Mehrheitserwartung aufgebrochen, also weltweit aufgebrochen, in dieses neue 20. Jahrhundert. Und die vorherrschende Meinung in der Gesellschaft war, das 20. Jahrhundert wird das Beste ever. Das wird das beste Jahrhundert, was es jemals gegeben hat. Da war eine Euphorie, da war ein Optimismus. Und auch bei diesen alten Aufnahmen, es ist unglaublich, wenn man das so sehen kann. Die Leute waren gut gelaunt und aufgrund dreier Aspekte, die ich euch erklären möchte, war diese Euphorie und dieser Optimismus da. Der erste Punkt, die Menschen damals waren total wissenschaftsgläubig. Viel mehr noch als heute. Die Menschen waren damals total wissenschaftsgläubig. Denn durch die wissenschaftlichen Forschungen waren eine Menge Dinge entdeckt und entwickelt worden, die das Leben so viel leichter und angenehmer und komfortabler gemacht haben. Die Elektrizität, so viele technische und industrielle Dinge und auch sehr viele medizinische Entdeckungen. Und deshalb waren die Menschen begeistert und waren überzeugt, das wird im Positiven immer nur so weitergehen. Hey, wir werden ins Paradies kommen, ins Schlaraffenland. Und so war die Wissenschaft, es wird ernster von christlichen Analytikern und Historikern so formuliert, die Wissenschaft war der neue Gott in dieser Zeit. Heftig, oder? Das hätte man, wenn man sich damit beschäftigt, auch gar nicht so gewusst. Die Wissenschaft war der neue Gott. Der zweite Grund, warum die so viel erwartet haben, das war so ein starker Optimismus, ja, es war schon überbordend, es war schon Enthusiasmus, war einfach vorherrschend in den Gesellschaften. Das war eine Stimmung, die war sowas von positiv und die Zukunftserwartungen waren gigantisch. Und auf einen Satz reduziert könnte man das sagen, es geht aufwärts, nicht nur ein bisschen, es geht immer und immer weiter, nur nach oben. Das muss man sich mal vorstellen. Das haben alle Leute genauso erwartet. Und wir wissen, dass es dann anders kam. Es entwickelte sich ganz anders. Und zwar hat es mit diesem Schiff zu tun. Der erste große Schock, der um die Welt ging, war dann, als 1912 das größte schwimmende Gefäß, was es gab, dieses Schiff, einen Eisberg rammte. Und über dieses Schiff war gesagt worden, selbst Gott könne dieses Schiff nicht versenken. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Selbst Gott könne dieses Schiff nicht versenken, die Titanic. Wenn man sich den Satz auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eine Lästerung des Allerhöchsten. Das ist eine Lästerung. Und seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Bereits bei seiner Jungfernfahrt sank dieses Schiff. Es erinnert einen irgendwie an den Turmbau zu Babel, ne? Wir wollen uns einen Namen machen. Und das war damals das größte Gebäude mit dem Turmbau zu Babel. Und die Titanic war bei der Indienststellung am 2. April 1912. Es war das größte bewegliche Objekt und das luxuriöseste Schiff, das jemals bis dahin von Menschen gebaut worden war. Es war ein Symbol des obersten Ultimo der menschlichen Leistung und des Stolzes des Menschen. Es sind viele Schiffe im Laufe der Zeit gesunken, aber der Untergang der Titanic war derjenige, der den menschlichen Stolz und diese hochtrabenden Erwartungen, dass der Mensch sich durch seine eigene Leistung das Paradies auf der Erde, und zwar ohne Gott, bauen kann, die wurden mit einem Schlag so richtig erschüttert. Und dann, ihr Lieben, war das erst der Auftakt der Erschütterung. Denn nur zwei Jahre später, 1914, brach der Erste Weltkrieg los. Ich habe Filmausschnitte gesehen von einem Jahr vorher, die Stimmung in den Metropolen Europas. Sehr interessant, wie die Leute da rumliefen mit diesen alten Biedermeier-Kleidern. Die Leute, die machten Party da in der Sommerzeit, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg in den Hauptstädten. Wenn du die Bilder, wenn du das siehst, wo die gefilmt haben, in Paris, in London, in Prag, in Berlin. Da war Highlife in Tüten. Da, die Leute, verstehen, die haben gewartet, es wird immer alles immer besser und immer schöner. Und ein Jahr brach der Schrecken über sie hinein, der dauerte 4 Jahre bis 1918. Es gab 9,5 Millionen tote Soldaten und 7 Millionen getötete Zivilisten. Das war etwas Neues in diesem Krieg. Wir würden heute darüber lachen, aber es war für die damalige Zeit ein hochtechnisierter Krieg. Starben so viele dann auch durch Giftgas und zum ersten Mal wurden Millionen von Zivilisten auch getötet, nicht nur Soldaten. Es gab 21 Millionen Verwundete. Also es war schon sehr heftig, der Erste Weltkrieg. Und die Folgen sind ja bekannt. Die Welt stürzte in die Weltwirtschaftskrise. Der Schwarze Freitag kam 1929. Es gab Massenarbeitslosigkeit. Die Hyperinflation, Geld war nichts mehr wert. Da wurde gedruckt. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Das gab Geldscheine, das kann man sich gar nicht vorstellen, mit Summen da drauf. Doch wenn die Leute dachten, das war schon der größte Schrecken, dann kam nur knapp 2 Jahrzehnte später ein viel größerer Schrecken über die Menschheit mit dem Zweiten Weltkrieg. Und es war der größte militärische Konflikt, den die Welt bis jetzt gesehen hat, in der ganzen Geschichte der Menschheit. Es bildeten sich 2 Allianzen heraus. Es waren die Achsenmächte mit Deutschland, Italien und Japan auf der einen Seite und in anderen. Es haben nachher bis zu 60 Nationen gegeneinander gekämpft, aber die Hauptnationen, die gegen die Deutschen und die Achsenmächte waren, die Alliierten, das waren hauptsächlich natürlich Frankreich, England, die Russen und dann stieg ja auch die USA noch mit ein und ganz viele andere Nationen gegen die deutschen Achsenmächte. Und die Menschen wurden bis ins Mark erschüttert, was dann alles passiert ist, weil über 60 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in Deutschland gerade ungefähr 80 Millionen. Dann wäre 3/4 der Bevölkerung von Deutschland mit einem Mal ausgelöscht. Stellt euch das mal vor. Durch einen Weltkrieg. Über 60 Millionen Menschen. Und die Fantasien einer glorreichen Zukunft des Menschen, dass er das ohne Gott aufbauen kann. Sie wurden wieder zutiefst erschüttert. Und lasst uns hier in Deutschland eins bitte nie vergessen. Von deutschen Soldaten, von deutschen Bomben, von deutschen Waffen wurden die Hälfte der Menschen im Zweiten Weltkrieg getötet. Die Deutschen haben 30 Millionen Menschen umgebracht. 30 Millionen Menschen. Und es ging nicht nur um Kriegsfeinde. Ich finde das so erschütternd, auch gerade im Fernsehen laufen so viele Berichte. Die Opfer waren ja nicht nur Kriegsfeinde, sondern es waren wehrlose Menschen wie auch Roma und Sinti und sogenanntes unwertes Leben. Habt ihr schon mal gehört, wie die Nazis es titulierten? Behinderte. Meine Mutter hat immer erzählt, meine Tante ist weggebracht worden. Sie hatte Kinderlähmung. Und meine Mutter hat immer von ihrer großen Schwester Else erzählt. Und dann wurde erzählt, dann kamen die Leute von der Partei und haben ihre Else, ihre lieblingsgroße Schwester, abgeholt. Und sie ist nie wiedergekommen. Meine Mutter hat mir das immer und immer wieder erzählt. Sie hat das fast nicht verarbeiten können. Weil man nachher begriffen hat, sie haben die Behinderten vergast. Das ist in Deutschland passiert. Da muss ich damit auseinandersetzen. Und als dann die ganze Barbarei von den Konzentrationslagern herauskam, und sehr viel ist gerade in Auschwitz rausgekommen, da wurde gefilmt und dokumentiert und so weiter. Als das bekannt wurde in der ganzen Welt, da grauste es den Menschen buchstäblich von Entsetzen. Habt ihr euch damit mal befasst? Habt ihr mal Reportagen und Dokumentationen angeguckt? Was drüber gelesen? Es ist zum Gruseln. Nur ein Beispiel aus Auschwitz. Da waren die sogenannten Duschkammern, in Wirklichkeit Gaskammern. Da wurden jeweils aus den Zügen 200 Juden reingeführt, splitternackt, Frauen und Männer ausgezogen, mit der Lüge, sie würden jetzt in eine Dusche gehen. Und dann kam statt Wasser aus den Duschköpfen das tödliche Zyklon B. Und es gibt erhaltene Spuren in Auschwitz, wo die armen Juden noch versucht haben, mit ihren Fingernägeln sich den Weg in die Freiheit rauszukratzen. Ich finde das erschütternd. Es ist erschütternd. Und das ging von unseren Vorfahren aus. Von den Leichen der Juden wurden dann die Haare geschnitten und sie wurden für Kissenfüllung für die anderen Juden, die noch im KZ lebten, benutzt. Ihnen wurden die Goldkronen, die Füllungen aus Profitgier herausgebrochen. Und ich kann mich erinnern, dass unser Geschichtslehrer damals, als ich vielleicht in der 8., 9. oder 10. Klasse war, uns etwas berichtet hat im Detail, das werde ich nie wieder vergessen. Er hat uns erklärt, dass Juden mit besonders schöner Haut ausgewählt wurden. Ihnen wurde die Haut abgeschält, sie wurde getrocknet und daraus wurden dann Lampenschirme für deutsche Offiziere hergestellt. Es ist erschütternd, ihr Lieben. Das habe ich nie vergessen aus dem Geschichtsunterricht. Niemals werde ich das vergessen können. Und dann gibt es Berichte, dass deutsche Offiziere und Soldaten, die so grausame Dinge getan haben, zu Weihnachten nach Hause zu ihren Familien und Kindern gingen, um mit ihnen Weihnachten zu feiern, dann haben sie Lieder wie Stille Nacht und Odo Fröhliche gesungen. Das zerreißt es einem das Herz. Findet ihr das nicht? Das kriegt man irgendwie nicht zusammen. Und dann haben die Amerikaner, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden, auch etwas Heftiges gemacht. Am 6. und 9. August haben sie auf Hiroshima und Nagasaki in Japan die ersten Atombomben abgeworfen. 92.000 Menschen waren sofort tot. Weitere 130.000 starben noch bis Jahresende. Und weitere zigtausende Japaner starben noch Jahre und Jahrzehnte später an den Spätfolgen der radioaktiven Verstrahlung. Das Fazit, und dann schwenken wir ins 21. Jahrhundert. Das Fazit, das 20. Jahrhundert entwickelte sich ganz anders, als die Menschen es mit ihrem Optimismus und Enthusiasmus am Anfang erwartet hatten. Es entwickelte sich ganz anders. Übrigens, eine Randbemerkung, aber wichtig, die meisten wissenschaftlichen Errungenschaften, die Menschen so gefeiert hatten, wurden von den Menschen zum Bösen missbraucht. Das ist der gefallene Mensch. Hat das immer zum Bösen missbraucht. Und Historiker sagen, es hatte den Anschein, als ob die Gesellschaft der Moderne zurück in die allerschlimmste Barbarei verfiel. Und das war das 20. Jahrhundert, wo alle dachten, es wird das Beste ever. Und jetzt kommen wir zu unserem aktuellen 21. Jahrhundert. Unsere Zeitgenossen, damit auch wir selbst, wir sind doch etwas, oder ich sag mal, stark zurückhaltender in das neue Jahrtausend aufgebrochen. Könnt ihr euch noch erinnern? Millenniumswende? Das haben nicht alle erlebt, ne? Die Kinder unter uns nicht, das ist klar. Aber wir, die wir uns daran erinnern können, könnt ihr euch noch erinnern vor den Sorgen, dass alle Computersysteme weltweit abstürzen? Könnt ihr euch noch erinnern? Das, weil da 0-0 gibt es gar nicht bei 2000. Nachher ist das Internet und alles, da waren Riesensorgen. Also die Leute sind ganz vorsichtig und gedämpft. So war meine Wahrnehmung. Ja, aufgebrochen, sehr, ja, zurückhaltend. Wie wird das wohl? Und man hat wohl nach diesem großen Schrecken, was im 20. Jahrhundert und diesen Weltkriegen passiert ist, war man doch eher vorsichtig und zurückhaltend. Und dann ging das ja recht schnell, ne, als Auftakt. Viel schneller als im 20. 1912 mit der Titanic. Bei uns war es schon der 11. September 2001. Ich weiß noch, was passierte? Ich hatte damals einen Männerhauskreis, es war eine Welle von Bekehrung von Männern bei uns in Norddeutschland. Da hatte ich einen Männerkreis, da waren wir 14, 16 Männer. Und dann riefen mich die Männer aus dem Männerkreis an. Du musst ganz schnell den Fernseher einschalten. Was ist denn? Ich habe den Fernseher eingeschaltet und da waren ja wie Live-Bilder, war das gerade mit dem ersten Turm passiert. Und man saß und man glaubte das nicht. Und dann kam fast der halbe Männerhauskreis zu mir, haben was zusammen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich glaube, ihr wisst auch noch, wo ihr wart, oder? Man glaubte schier diese Bilder nicht, wie diese Türme schon wieder so etwas, wo das kann nicht sein. Der Turmbau zu Babel, die schwimmende Turmbau, die Titanic, jetzt die Türme zu Anfang.
Zentrum für Macht und alles. Was ist das? Natürlich war es ein Anschlag, aber was steckt dahinter? 3000 Tote und nur 3 Jahre später, Weihnachten, zweiter Weihnachtstag 2004, der verheerendste Tsunami, der Menschheit bekannt ist. Man muss sich mal vorstellen, was da abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Da sind dann wirklich über 230.000 Menschen auf einen Schlag ums Leben gekommen. 230.000 Menschen auf einen Schlag. 110.000 Menschen wurden ernsthaft verletzt und 1,8 Millionen wurden auf einen Schlag obdachlos. Es war ganz heftig. Und 2008 ging das weiter. Das war ein anderes Beben. Das war das Börsenbeben. Da war dieses Platzen der Immobilienblase in den USA und dieser Bankencrash. Er löste eine weltweite Panik aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wie Angela Merkel als Bundeskanzlerin und der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, und den fand ich eigentlich gut, vor die Kameras gegangen sind. Heute weiß man es genau. Sie haben gelogen. Sie haben nämlich gesagt, heben Sie nicht Ihr Geld ab, die Einlagen sind sicher. Vielleicht erinnert ihr euch. Und hinterher kam raus, sie hatten Panik, die Leute heben alle gleichzeitig ihr Geld ab und dann bricht noch mehr alles zusammen. Und das Gegenteil war der Fall. Nichts war sicher. Deshalb in Abspeichern für uns, wenn der Ernstfall kommt und die Krise ausbricht, die Leiterschaft wird uns niemals die Wahrheit sagen. Abspeichern. Speichert es ab. Egal, wer an der Regierung sitzt, wenn der Ernstfall eintritt und sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, wird uns nicht die Wahrheit gesagt. In der Historie ist es immer, es gibt viele Beispiele und Fälle dafür, es wird dann dem Volk nicht die Wahrheit gesagt. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Dann erlebten wir in den kommenden Jahren eine immer stärkere Zunahme von islamistischen Terroranschlägen. Das Aufkommen des IS, des Islamischen Staates. Dann kam diese Massenflüchtlingswelle durch diesen schrecklichen Krieg in Syrien. Diese Massenflüchtlingswelle nach Europa, nicht nur Deutschland, es war ja ganz Europa betroffen. Und ich habe das mal ganz genau recherchiert. Und es geht hier nur um offizielle Zahlen. Hinter der Hand wird gemunkelt. Und das kommt nicht nur von rechten Kreisen. Von ganz ernsthaften Leuten wird gemunkelt. Das könnte auch in der Realität doppelt so hoch sein wie die offiziellen Zahlen. Ich sag euch nur mal die offiziellen Zahlen. Bereits 2014 reisten ca. 630.000 offizielle Asylbewerber in die europäischen Staaten ein. 2015 verdoppelte sich die Zahl nochmal auf über 1,3 Millionen und 2016 noch einmal fast auf 1,3 Millionen Flüchtlinge. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Und wir beobachteten mit Schrecken die ständige Zunahme von extremen Wetterphänomenen. Ja, das ist seit dem 21. Jahrhundert, ist nur noch die Rede, wenn du das recherchierst, von Jahrhundertfluten, Jahrhundertstürmen, von riesigen Waldbränden. Wir erinnern uns an manche Bilder, vor allem aus USA, Florida, aber auch aus Australien und Brasilien. Könnt ihr euch an die Bilder, an die schrecklichen von Australien erinnern? Mit den verbrannten Koalas? Wo es hieß, dass Millionen von Wildtieren in Australien umgekommen sind. Habt ihr die Bilder noch im Kopf? Mit diesen armen Koalas, die so langsam sind. Schrecklich. Also wirklich ganz fürchterliche Dinge, die da geschehen sind. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es waren nämlich nur sehr kleine Pressemeldungen, die habe ich dann im Internet recherchiert. Ihr könnt das übrigens jetzt auch. Seit 2020, mir ist es sofort aufgefallen, ich habe es recherchiert und auch 2021, bin mal gespannt, ob ihr es wisst, war der schlimmste Ausbruch von gigantischen Schwärmen von Wanderheuschrecken seit Jahrzehnten in Ostafrika. Wer weiß, wer wusste das? Okay, ich sehe einige, ja. Und zwar wurde da berichtet und die fielen in folgende Länder ein. Das ist, muss ganz schrecklich gewesen sein. Äthiopien, Somalia, Kenia, Eritrea, Djibouti. Und dann ging es weiter. Von nach Jemen, Saudi-Arabien. Mittlerweile wird berichtet, sind die bis nach Indien und Pakistan vorgedrungen. Es gibt auf YouTube Videos davon, von diesen Schwärmen. Und die Pressemeldungen sind, wo die Leute das beschreiben. Sie sagen, das sind Plagen von biblischem Ausmaß. Wörtlich. Die riesige grüne Plantagen und Landschaften kahlfressen. Der größte Schwarm hat die Ausdehnung des Saarlandes. Ein Heuschreckenschwarm. Die Ausdehnung des Saarlandes, in denen Hunderten von Millionen Heuschrecken sich fortbewegen. Experten sprechen von einer beispiellosem Zerstörungspotenzial für die Ernten und die Nahrungsquellen auf diesem Planeten. Das ist heftig. Führende und namhafte Wissenschaftler warnten in den letzten Jahren, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, vor der wachsenden Gefahr durch die KI, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Habt ihr davon mal gehört? Führende Wissenschaftler, die gesagt haben, mittlerweile ist die KI so gut und es gibt Berichte, die furchterregend sind. Ich kann das alles nicht im Detail, aber es gab ein Beispiel, wo Wissenschaftlerteams von führenden zwei KIs diese miteinander vernetzt haben, um zu gucken, was dann passiert. Die kommunizierten dann und erst konnten sie das verfolgen. Auf einmal kommunizierten die beiden künstlichen Intelligenzen in einer Sprache, die sie nicht verstanden, die sie nicht entschlüsseln konnten. Dann gab es einen plötzlichen Massenaustausch von Daten und dann haben sie Angst und Panik gekriegt und haben die Stecker gezogen. Noch konnte man den Stecker ziehen. Ihr wisst, was ich andeuten will. Es könnte eine Zeit geben, wo niemand mehr den Stecker ziehen kann, weil das World Wide Web, es ist ja alles miteinander vernetzt. Und dann läuft das auf einmal automatisch ab und der Mensch hat keine Kontrolle mehr. Experten warnen ernsthaft, das ist eine ganz krasse Gefahr, wenn diese KIs alle Systeme plötzlich übernehmen und der Mensch ist außen vor. Und brandaktuell, musste diese Woche einige Besorgungen machen, brandaktuell ist die drohende Kriegsgefahr vor den Türen Osteuropas. Kommt Krieg. Und die ältere Generation, die vielleicht in ihrer Jugend oder Kindheit noch Krieg kennengelernt hat, die sieht das erst recht mit Bangen. Nicht bitte schon wieder in Europa. Wir hatten die Weltkriege hier in Europa. Ein sehr interessanter Artikel. Und wer sich da länger mit befasst hat, es ist ja nicht nur die Bedrohung durch Putin, Russland jetzt zur Ukraine hin. Wer das die letzten Jahre und im 21. Jahrhundert verfolgt hat, der muss auch zugeben, da gab es auch die NATO-Osterweiterung von neutraleren Staaten, die früher zum Warschauer Pakt gehörten, dann erstmal neutral waren. Und so ist dann die NATO immer weiter, versteht ihr, an die Grenzen Russlands herangerückt. Das muss man auch von der russischen Seite, um gerecht zu sein, einmal verstehen. Auch eine Bedrohung, die sie empfinden, der Westen ist, die NATO ist immer näher an unsere Grenzen herangerückt. Also da schaukelt sich was hoch, wo die Leute noch nicht wissen, wo führt uns das hin. Und vor allem, wenn ein Krieg mit den heutigen Waffensystemen geschehen würde, wir wissen, das wäre verheerend mit den heutigen Möglichkeiten. Und wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, mit dem 21. Jahrhundert waren die Stichworte noch im 20. Jahrhundert, das wird das beste Jahrhundert wie immer und es geht immer nur weiter aufwärts, 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 dann sind die Stichworte für unser 21. Jahrhundert bisher weltweite Friedenssicherung, weltweite Ressourcensicherung und letztlich Überlebenssicherung. Hört sich ganz anders an, oder? Diese Stichworte und diese Ziele. Es wird gesagt, alle miteinander müssen umdenken, müssen umlenken, müssen das Steuer herumreißen, um die Sicherheit und das Fortbestehen unseres Planeten sicherzustellen. Da ist was sicherlich dran, aber wir wissen nach der Bibel, dass diese Erde im Feuer untergehen wird, dass man sie nicht bewahren kann. Das wissen andere Menschen nicht. Es gibt einen interessanten Vergleich. Ich habe ja gesagt, ich war diese Woche Besorgung machen. Einen interessanten Vergleich, druckfrisch von Historikern, von einem Wissenschaftsmagazin, Wissen und Staunen, die erschreckende Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert entdeckt haben. Also falls es euch interessiert, aktuelle Ausgabe von Wissen und Staunen. Ich bringe nur mal die wichtigsten Zitate, weil es ist wirklich krass. Ein Historikerteam hat sich zusammengesetzt und folgende Parallelen entdeckt, die erstaunlich sind. Ja. Okay, da ist erstmal der Wettstreit unter den Weltmächten und verrückterweise wurde 1922 schon einmal von der Roten Armee die Ukraine erobert. Genau vor 100 Jahren rückte die Rote Armee in die Ukraine ein und eroberte sie. Dann diese Geschichte mit dieser weltweiten Inflation, wo Menschen schon in Deutschland ab 1919 auf die Straßen gingen und demonstrierten. Und Leute fragen sich, was geht denn da ab? Weil jetzt ist ja auch, wir haben eine Inflation, aber das ist bei uns gerade relativ niedrig und wir zittern jetzt schon um unsere Spareinlagen. Damals war es so, und hier sind die Geldscheine, ich lese mal ein paar Zitate, damit wir das verstehen. Es ging nämlich bei Deutschland um die Wiedergutmachung, weil wir den Krieg verloren hatten, mussten wir so viele Reparaturzahlungen an die Alliierten zahlen. Diese Summen waren astronomisch, sodass von uns ganz viele Lokomotiven und Eisen und Holz und Kohle und Stahl, es wurde alles abgegeben an die Alliierten. Und dann gab es noch 3,2 Millionen Kriegsbeschädigte, für die musste Unterhalt bezahlt werden. Und dann gab es die Hyperinflation. Und als Beispiel mal, dann was da passierte zwischen 1922 und 1923. Ein Brief kostete 75.000 Mark Porto von der Hyperinflation. Ein Pfund Butter stieg innerhalb eines Jahres von 70 Millionen Mark oder von 70 Mark, oh, Entschuldigung, von 70 Mark, ein Pfund Butter auf 50 Millionen Mark. Die Hyperinflation, das ist unvorstellbar. Oder 1923, im Oktober kostete die Fahrt mit der Straßenbahn in Dresden 12 Millionen Mark. Einen Monat später, ja, kostete sie 10 Milliarden. 10 Millionen, 10 Milliarden. Es wird berichtet, dass die Leute, um Geld auszahlen zu können, von der Bank die Arbeitgeber, die Großindustriellen, Schubkarren und Handkarren genommen haben, um die ganzen Geldscheine zu den Arbeitern zu bringen, weil sie wurden täglich ausbezahlt. Täglich. Und die größten, hier sind dann auch die größten Geldscheine, die gedruckt wurden. Es ist wirklich unfassbar. Hier ist ein Geldschein, da steht drauf, 1 Billion Mark. 1 Billion Mark. Es ist unfassbar. Dann, genau vor 100 Jahren, was dieses Forscherteam rausgefunden hat, war ein tödlicher Virus, die spanische Grippe. Ihr habt bestimmt davon gehört. Der Coronavirus hat in 2 Jahren 5 Millionen Todesopfer gefordert. Die spanische Grippe hat in 2 Jahren 50 Millionen Todesopfer gefordert. Es war also 10-mal höher. Dann um die 20er Jahre rum, und wir haben das mitgekriegt, der Nahe Osten war ein Pulverfass. Jetzt hat sich wegen Corona ein bisschen beruhigt, aber immer noch ist der Nahe Osten ein Pulverfass. Und Iran hat ja gedroht, wenn sie es können, Israel auszulöschen. Dann, was ganz verrückt ist, vor 100 Jahren in Deutschland, die Parteien schrumpfen, und bei uns ist ja gerade auch, die Volksparteien schrumpfen, aber das Parlament ist gewachsen auf über 700 noch was Mitglieder. Das ist völlig identisch, was hier passiert. Die großen Volksparteien schrumpfen und es kommen immer mehr Kleinstparteien durch. In den 20er Jahren, vor einem Jahrhundert, war es so, dass innerhalb von 14 Jahren sich 16 Regierungen bilden. War so eine Unsicherheit im Land, ja, und was in den 20er Jahren vor 100 Jahren auch war, wir erleben ja gerade auch bei uns dieser Hass und die Polarisierung in der Gesellschaft. Damals, vor 100 Jahren, ging man auf die Straße und da waren die Leute in den Schützengräben. Wer andere Meinungen vertreten hat, galt als Feind, als Klassenfeind und es gab Straßenkämpfe. Da haben die Leute sich die Köpfe eingeschlagen und geschossen. Heute macht man nur Spaziergänge. Aber die Parallelen mittlerweile, ist das alles ganz schön erschreckend. Und Experten sagen uns, wenn die Leute damals so viel zahlen mussten wegen den Kriegsreparationen, dann müssen wir heute so viel zahlen wegen Corona. Und was auch ganz klar ist, Experten sagen, man muss, um den Wert des Euros zu stabilisieren, müssen alle in Wirklichkeit draufpacken. Und was auch ganz klar hier analysiert wird und gesagt wird, wegen den umweltschützenden Maßnahmen werden die Bürger auch abgezockt. Also es ist, versteht ihr, das, was vor 100 Jahren aus anderen Gründen war, passiert jetzt in ähnlicher Weise ein sehr interessanter Artikel aus Wissen und Staunen. Ihr Lieben, wir ziehen eine Zwischenbilanz und dann kommen wir in wenigen Minuten zur Abstimmung. Um zu realisieren, hey, was geht hier wirklich ab? Was ist mit dem 20., was ist mit dem 21. Jahrhundert? Wir beurteilen ja alles subjektiv, aber man muss doch erkennen, wenn man das mal nebeneinander stellt, es ist dann immer relativ, stimmt's nicht? Subjektiv denkt man, ach, er lebt die schlimmste Zeit gerade. Und als ich jung war, ich weiß es noch ganz genau, so ein Heranwachsender, da hatte ich eine große Klappe und die Leute in meinem Umfeld auch. Ich weiß noch, als wir jung waren, wie man gesagt hat, Oma und Opa, ach, was die, oder Oma Hedwig, wie sind die nur, die Menschen? Und wir haben wir früher geschimpft als Jugendliche auf die Alten, die Rentner und Omas und Opas, die haben doch gar keine Ahnung vom richtigen Leben. Heute bin ich selber Opa und Oma sind wir und wissen, die Realität sieht genau anders aus. Hey, ich weiß, ihr wart so nicht, ihr wart brav, ne? Immer. Aber ich habe gedacht, ich war vermessen und habe gedacht, ja, die wissen nichts. Und das Gegenteil ist wahr. Es ist so leicht, über die Menschen der Vergangenheit zu urteilen, auch über die Juden. Wie konnten die denn Jesus nicht erkennen? Der Messias war doch da. Wie konnten die denn nur? Ihr versteht, es ist so einfach, sich darüber zu erheben und zu richten oder über die vergangene Generation im 20. Jahrhundert. Aber lasst uns mal gucken. Was haben denn die älteren Menschen wirklich erlebt? Die haben ein sehr bewegtes Leben gehabt. Die haben zwei Weltkriege erlebt und haben auch überlebt. Um das mal ganz einfach kurz zu machen. Stell dir mal vor, dein Oma oder dein Opa, oder wenn du jünger bist, Uroma oder Uropa, die wären genau um Jahr 1900 geboren. Dann ist es einfacher von der Rechnung, verstehst du? Wenn die Oma und Opa so alt waren, dann sagen wir, wenn die 14 waren, wenn sie 1900 geboren, dann kamen sie dann den Ersten Weltkrieg erlebt. Sie waren 18, als der aufhörte. Sie haben dann diese spanische Grippe erlebt, 1919, mit 50 Millionen Toten. 1929 haben sie die große Weltwirtschaftskrise mit dem Schwarzen Freitag erlebt, Massenarbeitslosigkeit. Als sie 33 waren, haben sie erlebt, wie die Nazis an die Macht kamen. Als sie 39 waren, beginnt der Zweite Weltkrieg. Als sie 45 waren, war der zu Ende. Und 1945 haben unsere Omas oder Uromas und mit ganz vielen anderen Frauen, die sogenannten Trümmerfrauen, schon mal davon gehört? Schon mal Dokumentationen drüber gesehen? Dann haben diese Frauen Deutschland wieder aufgebaut. Lass uns da bitte dran denken. Sie haben Deutschland so stark aufgebaut, ja, dass es dem Nachkriegsdeutschland jahrzehntelang so gut ging, wie wir das dann erlebt haben, in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, wann ihr geboren seid. Wir sind in den 60ern, 62, 63 geboren, dass die ganze Welt uns darum beneidet hat, wie das denn sein kann. Und alle sprachen dann immer vom Wirtschaftswunder. Bestimmt schon mal gehört. Ah, das Wirtschaftswunder in Deutschland. Denn wir waren doch die Kriegsverlierer. Wie kann denn das sein? Ein Wunder vor den Augen der Welt. Und ich sage euch, das war nicht wieder was Selbstgemachtes. Die Titanic und der Turmbau zu Babel, das muss man geistlich beurteilen. Da war Gott, der unserem Volk und unserer Nation, die wir seinen Augapfel, die Juden, angetastet haben. Er war uns nicht nur gnädig, er war uns super mega gnädig, dass es uns jetzt beinahe 70 Jahre lang besser ging als den meisten anderen Nationen auf dieser Welt. Die anderen haben neidisch geguckt und konnten sich das nicht erklären. Und wir waren die Kriegstreiber und wir waren die Verlierer. Das ist ein Wunder Gottes. Da ist die Stelle, mal Halleluja zu sagen. Halleluja. Danke Gott. Gott hätte uns platt machen können. Es gab die Pläne dafür, bei den Alliierten Deutschland auszuradieren. Wir wurden nicht ausradiert. Es ging uns am besten fast 70 Jahre lang von allen Nationen. Das muss man einfach mal sehen. Und das ist wichtig. Und jetzt switchen wir zu unserer aktuellen Situation. Und heute erleben wir in dieser postmodernen, computergesteuerten Welt, wie wir plötzlich 2020 in die Pandemie geraten sind. Und am Anfang haben alle führenden Verantwortlichen noch gesagt und Experten, ihr habt es euch bestimmt gemerkt, ich habe es gelesen, ich habe es in den Medien gesehen, wo sie da standen und gesagt haben, wir sind auf alles vorbereitet. Könnt ihr euch erinnern? Wir sind auf alles vorbereitet. Gelogen. Sie waren auf nichts vorbereitet. Punkt. Es wird immer und immer wieder gelogen von Leiterschaft. Wir müssen das verstehen. Gelogen. Das ist ganz heftig. Das ist nicht witzig und nicht zum Lachen. Und jetzt beklagen wir uns und wir jammern, in welchen schrecklichen Zeiten wir doch leben. Maskenpflicht, Abstand halten, Social Distancing, Lockdowns. Kann ich mehr ausgehen zum Essen? Kein Kino, kein Theater, kein Konzert, kein Fußballstadion. Kein Auslandsurlaub, Beschneidung der persönlichen Freiheitsrechte, immer wieder neue Zahlen und Up and Downs und verwirrende Beschlüsse. Wann darf ich wo, was nicht? Und keiner blickt mehr durch. Es ist nervig, stimmt's? Punkt. Es ist nervig. Und wenn wir nichts anderes bisher, weil wir noch nicht so alt sind, kennengelernt haben, als die 2010er, die 2000er, die 90er und 80er, vielleicht noch die 70er, gibt ein paar unter uns vielleicht noch die 60er oder vielleicht 50er sogar, dann haben wir mit unserem subjektiven Gefühlen und unseren Erfahrungswerten ja sogar recht. Wir haben bisher noch nichts Schlimmeres erlebt. Aber Leute, man muss alles immer in Relation sehen. Es gibt schlimmere Dinge als das, was wir aktuell erleben. Amen. Es gibt weitaus schlimmere Dinge. Und ich möchte ein großes, dickes Aber, wenn ihr sagt, oh, das ist nervig, das ist so schlimm. Ich möchte euch ein paar ehrliche Fragen stellen, bevor wir zur Abstimmung kommen. Habt ihr zu Hause bei euch noch Strom? Ja? Funktioniert eure Heizung? Habt ihr fließendes, warmes Wasser zu Hause? Geht euer Kühlschrank und eure Kühltruhe und ist da reichlich Vorrat drin? Habt ihr jeden Tag genug zu essen? Auch genug Klopapier? Funktioniert eure Klospülung? Laufen eure Waschmaschine, eure Trockner, eure Spülmaschinen? Funktionieren eure Telefone, eure Handynetze und eure WLAN, dass wir alle miteinander in Verbindung bleiben können? Einfach mal drüber nachdenken. All das hatten unsere Groß- und Urgroßeltern nicht. Da funktionierte gar nichts mehr zu ihrer Zeit. Da war alles kaputt. Und die haben diese fürchterlichen Zeiten überlebt und sie haben sie überstanden. Und viele von uns, auch wir, haben unsere Groß- und Urgroßeltern noch in guter Erinnerung. Wir dachten manchmal, die sind ein bisschen komisch, aber dann weiß man, die Oma Hedwig, ihre Großmutter, ist mit 10 Kindern von Ostpreußen vor den Russen geflüchtet. Was diese Menschen erlebt haben, da mag man gar nicht drüber nachdenken. Ihr Leute, die haben das überlebt. Und die meisten von diesen Omas und Opas, die wir dann hatten, ich weiß, dass ich hier auch mal eine Umfrage gemacht habe, von wem habt ihr am meisten profitiert? Da kam nämlich bei euch in der Gemeinde raus, es kam in keiner anderen Gemeinde. Am liebsten habt ihr eure Omas und Opas gehabt. Ich kann mich genau an diesen Gottesdienst hier erinnern. Das heißt, wir haben sie positiv erlebt. Das heißt, Mensch, die hatten wieder Freude am Leben, Omas und Opas. Und die waren lieb und die waren nett zu uns. Wow, ist doch großartig, oder? Die haben die schlimmsten Zeiten überlebt. Und kann es sein, dass wir Deutschen oft, und so wirft uns das die halbe Welt mittlerweile vor, dass wir Deutschen auf einem sehr hohen Niveau jammern? Könnte das sein? Und an dieser Stelle möchte ich zur Umfrage kommen. Wir fangen mal online an. Machst du noch mal die Frage? Darum geht es jetzt. Ich bitte, dass ihr online euch jetzt meldet bei Thomas. Es wird besser, das Neue, das 21. Jahrhundert, dann ist es 1. Ihr empfindet, es wird ähnlich, dann sagt ihr 2. Wenn ihr sagt, das 21. Jahrhundert, das wird noch schlechter werden als das 20., dann stimmt ihr für 3. Jetzt machen wir einfach die Probe mal per Handzeichen hier bei euch. Wenn ihr empfindet, hey, das wird besser, das 21. Jahrhundert wird ganz klar besser. Wer ist für 1? Der hebt mal bitte die Hand. 1 Person, 2, 3. Wird besser, wird's besser? 1, 2, besser. Es wird besser. Das 21. wird besser. Nochmal, lasst die Hände oben. 1, 2, 3. 3 sind für besser. Wer meint, es wird ähnlich? Also 3, schreibst du es auf? Ich habe keinen Stift hier. Hat jemand einen Stift? Sonst brauche ich einen Stift. Besser waren 3 hier. Kannst du mir auch noch eingeben, dann kann ich es mir auch mit eintragen. Nee, ich schreibe es von mir auf ein Konzept. Trag's ein. Besser 3 hier im Raum. Besser 3.
Wer ist für ähnlich? Das wird sich ähnlich entwickeln wie das zweite. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer ist für schlechter? 1, und ich nehme das auch an. Ich schwanke zwischen 2 und 3, sagen wir mal so. Zwischen 2 und 3 schwanke ich. Ja, aber versteht ihr, es geht erstmal, bis Jesus wiederkommt. Dann wird es nämlich erstmal alles schlechter. Erst dann wird es besser. Das stimmt wirklich. Das ist natürlich klar. Okay, dann zählen wir mal zusammen. Was hast du online? Habt ihr online abgestimmt? Pass auf. Erstens, also es wird besser, sagen 3 hier. Ähnlich sagen 6 und schlechter sagen 2. Und online, jetzt müssen wir dazu zählen. Besser plus 2 sind 5. Ähnlich 3 sind 9. Und schlechter 1 sind 3. Okay. Also das Ergebnis wäre dann besser sagen 5. Das 1/100 wird besser als das letzte. Das sind 5 Personen. 5. Die Leute, die sagen, es wird eigentlich ziemlich ähnlich, das sind 9. 9 sagen 2 und schlechter sagen 3 beziehungsweise 2,5, weil ich zwischen 2 und 3 schwanke. Ja, 2,5. Okay, soweit zu dieser Umfrage, finde ich sehr interessant. Die Tendenz ist, es wird ähnlich, aber ihr wisst, was das mit den Weltkriegen bedeutet. Wir haben zwar schon den Tsunami und Börsencrash und Pandemie, aber es würde noch Heftiges bedeuten. Aber es war auch viel Gutes dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es wird spannend. Es weiß in Wirklichkeit ja nur Gott. Und ich möchte zum Schluss uns einen Bibelvers noch mitgeben. Und eine Frage, die wir uns stellen sollten, ja, wie sollten wir uns denn jetzt verhalten mit unseren Erwartungen? Wie verhalten wir uns als Christen in den kommenden Wochen, Monaten? Auf was müssen wir achten? Und da gebe ich euch einen Bibelvers mit. Der steht im Hebräerbrief 12, Vers 2a. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2a. Nach der guten Nachricht. Da heißt es, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Ich habe nämlich gefragt, Herr, was soll ich den Leuten sagen? Und da hat Gott mir gesagt, sage ihnen das, was du ihnen vor 2 Jahren schon im Januar gesagt hast. Und vor 2 Jahren habe ich eine Predigt über Hebräerbrief 12 hier gehalten. Richtet euren Blick auf Jesus. Er sagt, ich habe den Leuten nichts Neues zu sagen, sondern genau, aber das noch verstärkt. Und zwar hat der Herr mir dann ein Bild gegeben, was das bedeutet und wie man das praktizieren soll. Im Leben ist es manchmal notwendig, die Perspektive zu wechseln und objektiv zu prüfen, ist bei uns in Deutschland wirklich gerade alles so schlecht? Oder nehmen wir das einfach nur subjektiv so wahr? Lasst uns trotz aller Unannehmlichkeiten, die wir erleben, aller Widrigkeiten als Christen eine dankbare Haltung haben. Dass wir nicht empfinden, wie alle anderen, die wie Blätter hin und her geworfen sind, wir sind Gottes Volk. Wir glauben nicht an Zufälle. Wir glauben, dass Gott uns bewusst in diese Zeit hineinpositioniert hat. Amen. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt leben. Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt. Und Gott hat gute Pläne. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Aber unser Herr weiß es. Und er verfolgt seine Pläne und seine Absichten. Er lässt sich davon nicht abbringen. Er hat gute Pläne. Das ist sehr wichtig. Seine Pläne sind gut. Seine Absichten sind gut. Und deshalb lasst uns voller Hoffnung darum beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil seine Pläne sind immer das Heil für die Menschen. Und deshalb lasst uns auf ihn schauen, denn er ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Er gibt uns Sicherheit, auch in stürmischen Zeiten. Wir können in ihn uns hineinflüchten und geborgen sein, denn er ist unsere Burg. Er ist unsere Festung. Wir können in Christus sein und da sind wir geschützt und geborgen. Er ist auch unser guter Hirte, der uns vorangeht, der uns auf dem richtigen Weg voranführt, der uns durchbringen wird, auch durch diese Zeiten und der uns auch ans Ziel bringen wird.
Und er ist der Gott, der bei uns ist, der mit uns ist und der in uns ist, in allen und auf allen Wegen. Das heißt, alles, was dir und mir begegnet, begegnet auch Jesus. Das ist wichtig, das zu verstehen. Was dir und mir begegnet, begegnet auch Jesus. Und er hat mir einen Merksatz gegeben. Es wird nur funktionieren in deinem Leben im fortwährenden Aufblick zu ihm. Es wird nur funktionieren in deinem Leben mit dem fortwährenden Aufblick auf ihn. Und es gibt im Englischen so einen Begriff, look. Das heißt, schau. Ne? Wirf mal einen Blick hin. Etwas Kurzfristiges. Look. Ich guck dich mal kurz an und dann gucke ich sofort wieder weg. Ihr versteht. Es ist nicht gemeint in Hebräer 12, Vers 2. Ja, nur wirf mal einen flüchtigen Blick auf Jesus. Look und dann bist du wieder weg. Machst look und dann machst du wieder gluck und tauchst ab. Nein, es gibt im Englischen, und das ist so cool, da gibt es diesen Begriff, behold. Schon mal gehört? Behold. Nicht look, behold. Da steht im Deutschen, wenn man es so komisch, behalte es im Blick, ne? Fixiere es, schau es dir genau an. Wir müssen unsere Mentalität wechseln, unsere Beziehung vom Herrn, weg von der Look-Mentalität zu behold. Den ganzen Tag immer wieder den Herrn suchen und den Blick auf ihn wenden. Wir brauchen einen Mentalitätswechsel von Look zu behold. Und das Bild, was Gott mir gegeben hat, war von diesen beiden Hunden. Kannst du den wirren Hund mal ranwerfen? Den wirren Hund. Der Herr sagte, wie soll ich den Menschen das erklären? Und dann sagt er, du hast zwar selber keinen Hund gehabt. Du hast zwar selber keinen Hund gehabt. Aber du hast viele Menschen kennengelernt, die Hunde hatten. Und sagt er, und das stimmt. Ich war im Dialog die letzten Tage mit Gott. Ich habe gerungen mit ihm. Wie soll ich den Menschen das klar machen? Worum geht es hier? Und dann sagt er, stell dir diese verrückten Hunde vor, die du bei deinen Freunden, Verwandten und Bekannten kennengelernt hast. Da waren Leute, da waren Hunde, die waren so verrückt. Die Leute waren aber teilweise verrückter als der Hund, muss man auch noch dazu sagen. Ja, also es waren Hunde dabei. Und der Herr sagt, seid nicht so wie ein durchgeknallter Hund, der den ganzen Tag seinen eigenen Weg geht, der den Augenkontakt zu seinem Herrchen nicht sucht, der gerne fressen und trinken, einen warmen Schlafplatz mitnimmt. Aber was sein Herrchen von ihm will, das interessiert ihn ansonsten gar nicht. Der zieht nur sein eigenes Ding durch und wenn du den von alleine lässt, der ist sofort ab auf seinen Wegen. Der hat keinen Augenkontakt, deshalb kann der nicht auf dich reagieren als Herrn. Du rufst und pfeifst, da passiert nichts. Und manche Christen sind wie diese Hunde, stimmt's? Da ist kein Blickkontakt zu Gott, außer sie kommen mal in Not. Wenn sie in Not kommen, da wird gejault, da wird gejammert. Ich brauche mein Fresschen, ich brauche Streicheln. Wenn Not kommt, ansonsten zieht man sein Ding durch den ganzen Tag. Ansonsten kann uns unser Herrchen mal. Und dann sagt Gott, erinnere dich an die wohlerzogenen, treuen, hingegebenen Hunde. Jetzt der andere Hund. Also den musst du nehmen und vor dich halten, dass er dich anguckt. Der rennt nur wild durch die Gegend. Der ist total wirr und macht nur sein Ding. Jetzt guckt euch mal diesen Schnuffel an. Es gibt Hunde, und so sagt der Herr, ihr sollt lernen. Diese Hunde sind völlig auf ihr Herrchen oder Frauchen fixiert. Und ich habe das beobachtet. Ich habe das gesehen. Diese Hunde sind total auf das Wohlergehen ihres Herrchen bedacht. Mehr als auf ihr eigenes. Was kann ich für mein Herrchen tun? Wie kann ich ihn erfreuen? Wie kann ich ihm meine Liebe und Hingabe zeigen? Diese Hunde leben nicht in der Look-Verbindung. Diese Hunde leben in der Behold-Verbindung. Und sie suchen in jeder neuen Situation den Aufblick und die Weisung zu ihrem Herrn. Was gibt mein Herr jetzt für eine Anweisung? Was für ein Zeichen kommt jetzt? Wenn er ruhig bleibt, bleibe ich ruhig. Sagt er, erheb dich, dann erhebe ich mich. Sagt er, Platz zu mir, dann lege ich mich hin und bin völlig entspannt, tiefenentspannt. Sagt er, komm, dann komme ich. Sagt er, pass auf, dann sind diese Hunde im Wachhundmodus. Uns kennen die Umgebung. Das habe ich beobachtet, du. Und die sagen, pass auf, guck, was ist hier? Da sind diese Hunde aber richtig. Und wenn du dann noch sagst, fass, dann kämpfen diese Hunde für dich. Wir Christen können für die Zukunft so viel lernen, weg von Look-Mentalität zu Behold. Weg von diesen wirren, ungehorsamen Hunden, die nur ihr eigenes Ding durchziehen, zu diesem treuen, hingegebenen Hund. Und dann wurde mir auf einmal klar, als ich dieses Bild bekam, Jesus, als du auf der Erde warst, du hattest genau diese Beziehung zum Vater während deiner 3 Jahre, als du auf der Erde warst. Wie so ein treuer Hund, dem es nicht um sein Leben geht, sondern was will mein Herrchen? Jesus lebte sein ganzes Leben auf der Erde nur im Aufblick, in der Beholdstellung zu seinem Vater. Nicht was ich will, bin ich auf die Erde gekommen zu tun, sondern deinen Willen, oh Gott. Nicht was ich will, tue ich, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Was ich vom Vater höre, das spreche ich. Lasst uns von diesen Hunden und von Jesus lernen. Lasst uns mal aufstehen hier im Raum und zusammen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir. Manche von uns haben Teile des 20. Jahrhunderts noch erlebt. Aber Herr, die meisten von unserer Generation haben die goldenen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts erlebt. Das Wirtschaftswunder, die goldene Zeit, die goldenen Jahrzehnte, wo es wunderbar war. Und Herr, jetzt haben wir so verwirrende Dinge gerade erlebt im 21. Jahrhundert. Wir erleben diese weltweite Pandemie. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Und Jesus, wir möchten so gerne von diesen Hunden und von dir unsere Lektion lernen. Denn wir brauchen in diesen Zeiten den Überblick. Wir brauchen deine Sicherheit, die nur du geben kannst. Wir brauchen deine Geborgenheit. Wir müssen verstehen, dass du gute Pläne und Absichten für uns hast und mit uns hast für diese Welt. Und Herr, wir sagen, wir geben uns dir hin und wir wollen Teil deiner Pläne und Absichten sein. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns das Wort der Wahrheit aufschließt, dass du uns durch den Geist der Wahrheit in alle Wahrheit leitest, dass du unser Dunkel hell machst. Wir bitten dich für jede Grauzone, die wir erleben, ob es für uns persönlich ist oder gesellschaftspolitisch und von der Zukunft, wo wir es noch nicht genau erkennen können. Gib uns deine himmlische Erkenntnis. Gib uns deine göttliche Weisheit. Gib uns geistliche Unterscheidung der Dinge, damit wir diese Zeiten prüfen können und damit wir auch selber nicht zu Verführern und zu Blindenleitern werden, sondern mach uns zu hellen Lichtern und zu Hoffnungsträgern in dieser Welt. Und darin segne auch meine lieben Geschwister hier in dieser Gemeinde in Göppingen. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.